Ich lese aus Philipper 2, Vers 3 bis 11. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Menschen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erden sind. Und alle Zeugen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Das ist das Wort Gottes.
Amen. Ich möchte noch kurz ein Gebet sprechen, bevor wir zur Predigt kommen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ja, ich bitte dich nun, dass wir es ja recht verstehen und dass du uns durch dein Wort auch veränderst. Amen. Es werden regelmäßig immer wieder Umfragen über die Werte und Einstellungen in der Bevölkerung erhoben. Und bei einer Umfrage aus diesem Jahr wurde eine Liste den Befragten von insgesamt 12 Werten vorgelegt. Und die Frage lautete: Welche der folgenden politischen und sozialen Werte sind für Sie persönlich am wichtigsten? Und die Umfrage erbrachte folgende Ergebnisse, also jetzt sozusagen die Liste vom Wichtigsten bis zum am wenigsten Wichtigsten. Erster Platz: Frieden. Zweitens: Menschenrechte. Drittens: Demokratie. Viertens: Freiheit. Fünftens: Respekt gegenüber menschlichen Leben. Sechstens: Toleranz. Siebtens: Rechtsstaatlichkeit. Achtens: Solidarität. Und so weiter und so fort. Ihr habt es sicherlich bemerkt oder könnt es euch auch denken, Demut befindet sich nicht auf der Liste. Und man kann jetzt, denke ich, spekulieren, warum Demut nicht mit aufgenommen wurde. Möglicherweise liegt es einfach daran, dass Demut ja eine etwas veraltete Tugend ist, die aus der Mode gekommen ist. Ja, so habe ich es auch in der Vorbereitung auf diese Predigt an verschiedenen Stellen immer wieder gelesen. Oder aber vielleicht liegt es auch daran, dass Demut ja eine Eigenschaft ist, die den Charakter einer einzelnen Person auszeichnet und daher weniger in der Kategorie politischer oder sozialer Wert fällt. Also es gibt vielleicht sogar einen guten Grund, dass in der Liste, die den Deutschen jetzt im Jahr 2015 vorgelegt wurde, diese Demut auch gar nicht erst auftaucht. Wenn wir nun in unseren Predigttext schauen und dabei auch den größeren Zusammenhang, in dem dieser steht, mit in den Blick nehmen, dann werden wir eine interessante Entdeckung machen. Nämlich, bevor Paulus auf das Wesen der Demut zu sprechen kommt, spricht er über das Leben in der Gemeinde und erhebt in diesem zweiten Kapitel in Vers 1 einige Dinge hervor, die in der Gemeinde gelebt werden sollen. Er sagt, es soll Ermahnung geben, getröstet werden. Es soll herzliche Liebe und Barmherzigkeit ausgeübt werden. Und dann sagt er, bevor er auf die Demut dann in Vers 3 und 4 zu sprechen kommt, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig. Das heißt, Paulus redet zuerst über die Gemeinde, auch über die Einheit der Gemeinde und kommt dann auf das Thema der Demut zu sprechen. Offensichtlich gibt es also einen engen Zusammenhang zwischen Demut und Einheit in der Gemeinde. Und ich denke, das ist auch nachvollziehbar und vielleicht ein Stück weit auch die Erfahrung vielleicht von dem einen oder anderen, dass wenn in der Gemeinde Menschen sind, die vielleicht egoistisch denken, aus Selbstsucht handeln oder von falschen Ehrgeiz getrieben sind und diese Menschen auch einen gewissen Einfluss in der Gemeinde ausüben, dann kann das oft und immer wieder zu Streit führen, zu Uneinigkeit, vielleicht auch zum Entstehen von Flügelkämpfen, Parteiungen. Und schlimmstenfalls kommt es eben dann auch zu Spaltungen innerhalb der Gemeinde. Und ein Mittel dieser Gefahr zu begegnen, ist die Demut. Das heißt, wenn unsere Gemeinde gelingen soll, wenn das Leben in Gemeinschaft gelingen soll, dann ist Demut, denke ich, absolut erforderlich, um eben die Einheit auch in der Gemeinde zu bewahren. Also Demut, kein sozialer oder kein gesellschaftlicher Wert? Ich denke schon, absolut. Und wenn Paulus auch im Folgenden über die Demut spricht, dann hat er eben nicht den einzelnen Christen im Blick, sondern eine gesamte Gemeinde vor Augen. Ja, dann komme ich jetzt zum eigentlichen Predigttext, den ihr auch hier auf den Blättern hier findet. Und Paulus beschreibt in diesen ersten Versen 3 und 4 das Wesen der Demut. Und er tut es mit einer Gegenüberstellung von, kann man sagen, zwei Herzenseinstellungen oder zwei Handlungsweisen, die sich gegenseitig ausschließen. Ja, auf der einen Seite sagt er, was die Christen in Philippi tun sollen, welche Gesinnung sie haben sollen. Und auf der anderen Seite das, was sie nicht tun sollen, welche Einstellung sie nicht haben sollen. Und dafür nennt er drei Dinge: die Selbstsucht, den nichtigen Ehrgeiz und das auf das Seine schauen. Und alle diese drei Dinge, die wir nicht tun sollen, die haben eine gemeinsame Wurzel. Denn sie sind Ausdruck einer Haltung, wo wir uns selbst an erster Stelle setzen. Oder anders gesagt, ich rücke mich selbst, ich und meine Bedürfnisse rücke mich selbst in den Mittelpunkt und lebe von dort aus meine Beziehungen zu anderen Menschen. Und ich denke, dass Paulus hier schon deutlich macht, dass es bei der Demut um die Absage an ein Leben geht, wo wir uns selbst an die erste Stelle setzen. Wenn wir wirklich diesem Leben absagen, dann bekommen wir den Blick frei, auch erst für den anderen. Ja, über den Paulus schreibt, dass wir ja auf ihn schauen sollen, ja, ihn sogar höher achten sollen, ne, als uns selbst. Ja, und es stellt sich jetzt die Frage, wie bekomme ich diese Demut? Wie geht das? Kann ich da irgendwas tun? Und wenn ja, was? Paulus gibt den Philippern zunächst eine Begründung, warum sie ein Leben in Demut führen sollen. Er schreibt, Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Also Paulus weist auf eine Person hin, auf Jesus Christus. Warum Jesus? An anderer Stelle im Kolosserbrief schreibt er über ihn, also über Jesus Christus: in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und ich denke, wir müssen verstehen, dass Jesus wirklich einzigartig ist. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis finden wir in der Person Jesus Christus. Das heißt, und wenn wir uns fragen, wie wir die Demut lernen können, dann müssen wir auf ihn schauen, auf Jesus Christus. Wir müssen ihn erkennen und an ihm weise werden, weil in ihm alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und Paulus hat das erkannt. Er ist von der veränderten Kraft des Jesus Christus überzeugt und weshalb er sich auch in den folgenden Versen nun die Zeit nimmt, den Philippern Jesus vor Augen zu führen. Ich lese den Abschnitt Verse 6 bis 8 nochmal für uns vor. Da geht es über Jesus Christus, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Ich habe in diesem Abschnitt 4 Anzeichen aus dem Leben Jesu gefunden, an denen Paulus den Philippern verdeutlicht, was wahre Demut ausmacht. Erstes Anzeichen, die Unterordnung. Ich denke, wir haben vielleicht so eine etwas verzerrte Vorstellung, wenn wir in Jesus nur einen demütigen Menschen sehen. Denn der Text macht ja gleich zu Beginn deutlich, die Demut von Jesus zeigt sich ja nicht erst in seinem 3-jährigen Verkündigungsdienst. Jesu Weg der Demut begann auch nicht erst mit seiner Geburt in dem Armenstall von Bethlehem, sondern seine Demut zeigte sich bereits, als er die himmlische Herrlichkeit verließ. Jesus war ja von Anbeginn der Zeit bei der Herrlichkeit des Vaters im Himmel, doch Jesus kam auf die Erde und wurde Mensch. Das ist mit der Entäußerung gemeint. Wie konnte Jesus so demütig sein und die himmlische Herrlichkeit des Vaters, sein Zuhause, die Herrlichkeit, die ihm ja auch zustand, verlassen, um auf die Erde zu kommen? Die Antwort lautet, dass Jesus eben nicht auf das Seine geschaut hat, nicht auf die himmlische Herrlichkeit. Er hielt es nicht, wie der Text sagt, wie einen Raub fest, sondern er schaute auf jemanden anderen. Und das war der Vater. Jesus hat die Ehre des Vaters gesucht, der verherrlicht werden sollte. Ja, so drückt es das Johannesevangelium aus. Und deshalb hat er sich ihm untergeordnet und die Herrlichkeit im Himmel verlassen. Also auch da können wir uns ein Vorbild an unserem Herrn Jesus nehmen. Lassen wir uns auch da herausfordern, bewusst auf andere zu schauen und nicht auf uns selbst. Zweites Anzeichen der Demut Jesu ist sein Dienst. Wir lesen in Vers 7, er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Also es ist nicht nur so, dass Jesus sich dem Vater unterordnete und Mensch wurde, er wurde sogar ein Knecht. Jesus selbst hat sein Leben als das eines Dieners bzw. eines Knechtes, wie es im Text heißt, verstanden. So sagt er im Markus-Evangelium, in Kapitel 10, Vers 45, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Ich fand es ganz interessant, vielleicht einige von euch, die auf der Evangelium 21-Konferenz im März da waren, weiß gerade nicht mehr, welcher Prediger das war, hatte darauf hingewiesen, dass im Neuen Testament im Griechischen für das deutsche Wort Knecht eigentlich Sklave steht. Also eine viel stärkere Betonung hat. Und Sklaven hatten in der Antike ihren Dienst zu leisten, egal ob es ihnen gut ging oder nicht, ob sie, ja, sie wurden einfach da nicht danach gefragt. Und interessant ist nun auch in diesem Zusammenhang, wie sich Paulus am Anfang seines Briefes den Philippern vorstellt. Vielleicht könnt ihr das auch mal aufschlagen, wenn ihr die Bibel zur Hand habt. Philipper 1, Vers 1, da schreibt er Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi. Paulus weiß, dass er Apostel ist und dass an diesem Amt eine gewisse Autorität gebunden ist. Aber er weiß auch, dass er von jemand anderem völlig abhängig ist, nämlich von dem, der ihn in dieses Amt eingesetzt hat und der von ihm erwartet, dass er diese Aufgabe gewissenhaft ausfüllt. Dieser jemand ist Gott selbst. Wir sehen, Paulus verstand sich auch als ein Knecht oder als ein Sklave Christi. Und so können wir uns auch selbst fragen, wenn wir ein Amt in der Gemeinde haben, eine Aufgabe, die uns anvertraut ist, wie sehen wir uns da? Was für ein Selbstverständnis haben wir von unserem Amt, von unserer Rolle, die wir in der Gemeinde ausführen? Das eines Knechtes, eines Sklavens? Ich glaube, es lohnt sich, auch da immer wieder mal drüber nachzudenken. Drittes Anzeichen der Demut im Leben Jesu ist sein Gehorsam. Vers 8 heißt es über ihn, und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Wenn wir in das Leben von Jesus schauen, dann sehen wir wirklich eine Person, die Gott gegenüber vollkommen gehorsam war. Und das Besondere, was Paulus auch an dieser Stelle deutlich macht, ist, dass Jesus auch in sehr schweren Zeiten seinem Vater gehorsam war. Er schreibt, er war gehorsam bis zum Tod. Und ich denke, ihr kennt die Situation im Leben Jesu vor seinem Tod. Das Gebet, das er im Garten Gethsemane vor seiner Verhaftung gebetet hat. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Und wie schließt er sein Gebet? Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ja, ich denke, diese Aussage zeigt eine tiefe Demut, die Jesus hatte. Und Jesus konnte auch so beten, weil er letztlich nicht auf sich selbst geschaut hat. Und ich wünsche uns allen das auch, dass wir das sagen können, dass wir so beten können wie Jesus, auch in den schwierigen Phasen unseres Lebens, im Leid oder in der Anfechtung, dass wir wirklich beten können zum Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Viertes und letztes Anzeichen der Demut aus diesem Abschnitt ist die Erniedrigung. Paulus schreibt, dass Jesus sich selbst erniedrigte. Wenn wir mal zurückschauen, diesen ganzen Abschnitt, die Verse 6 bis 8, dann sehen wir, dass es für Jesus eigentlich eine zweifache Erniedrigung war. Zunächst verließ er die himmlische Herrlichkeit und wurde Mensch. Ja, sozusagen der erste Abstieg im Leben Jesu. Und als Mensch nahm er die Gestalt eines Knechtes an und diente den Menschen. Zweite Erniedrigung. Also nicht auf der Ebene der Menschen, sondern sogar unter der Ebene der Menschen als Diener. Er erniedrigte sich so weit, dass er sich von den Menschen ans Kreuz hat schlagen lassen. Was heißt diese Erniedrigung von Jesus für unsere Leben? Ich denke, an dieser Stelle ist es vielleicht wichtig zu sagen, dass es in unserem Leben nicht darum gehen sollte, diese Erniedrigung bewusst zu suchen. Ich denke, die Gefahr ist groß, dass wir bestrebt sind, so eine äußerliche Erniedrigung zu suchen, vielleicht auch um unseren eigenen Anspruch zu befriedigen. Ja, nach dem Motto, ich muss es mir selbst beweisen, oder aber sogar andere sollen meine Demut sehen. Ja, das wäre dann eine Art des versteckten Hochmutes. Ich denke, Erniedrigung heißt für uns, dass wir die Lasten annehmen, die Gott uns auferlegt hat. Der Apostel Petrus schreibt in einem seiner Briefe, wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott, denn dazu seid ihr berufen. weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Erniedrigung ist keine Sache, die wir selbst suchen sollen. Es ist auch keine Kriecherei oder keine Unterwürfigkeit. Es hat auch nichts mit einem geringen Selbstbewusstsein zu tun. Sondern ich denke, es geht wirklich darum, dass wir die Lasten annehmen und versuchen zu ertragen, die uns auferlegt wurden. In Vers 8 geht es ja noch weiter. Das heißt über Jesus, er wurde gehorsam bis zum Tod und dann ja bis zum Tod am Kreuz. Und wenn Paulus vom Kreuz spricht, dann geht es um mehr. Der Grund, warum Jesus sterben musste, lag ja nicht in erster Linie daran, dass sein Tod ein Justizirrtum war, dass ein römischer Statthalter auf Drängen des jüdischen Volkes eine arme, unschuldige Person hinrichtet. Ja, das war es auch. Aber der eigentliche Grund, warum dieser unschuldige Jesus sterben musste, das sind wir. Jesaja 53 heißt es, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert werde. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Willen zerschlagen. Deswegen, wenn wir zum Kreuz kommen, was sehen wir da? Wir sehen, wie Gott seinen einzigen geliebten Sohn, der voller Herrlichkeit und Gerechtigkeit war, als Opfer gibt, ihn am Kreuz sterben lässt, damit unsere Schuld gesühnt wird, sodass wir gerecht vor Gott stehen können. Ich denke, das erfüllt uns mit Lob, mit Dankbarkeit, aber auch mit Demut. Denn am Kreuz, wenn wir das verstanden haben, dass ein Unschuldiger für unsere Sünde stirbt, da enden dann auch mein falscher Ehrgeiz und meine Selbstsucht. Da können wir mit unserem Leben nur kapitulieren. Und deshalb ist es auch dieses Evangelium vom Kreuz, das uns ganz tief in die Demut führt. Das heißt, wenn wir in der Demut wachsen möchten, dann sollten wir auch immer wieder zum Kreuz gehen. Also machen wir uns auch nicht nur bewusst, wie schwer Jesus zu leiden hatte, sondern auch, warum er leiden musste und für wen er es getan hat. Er hat es nämlich aufgrund unserer Sünde für uns getan. Vielleicht ein paar persönliche Anmerkungen aus meinem Leben. Vielleicht ist es dir oder ja euch so ergangen wie mir. Als Kind aus einem christlichen Elternhaus hat man die Botschaft des Evangeliums irgendwann kennengelernt. Man weiß auch, dass der Glaube an dieses Evangelium rettet. Und wenn man meint, dieses Evangelium gut zu kennen und man als Gläubiger ja gerettet ist, hält man diese Botschaft bald für nicht mehr ganz so wichtig. Das Evangelium ist wichtig vielleicht in der Anfangsphase des Christseins. Man muss es einmal verstanden haben. Es muss Klick gemacht haben. Und vielleicht ist das Evangelium noch wichtig, wenn es um das Thema Evangelisation geht. Also die Verkündigung der guten Botschaft der ungläubigen Welt, zu der ich ja als Christ nicht oder nicht mehr gehöre. Aber ich hoffe, dass wir auch immer wieder ja erkennen, wie wichtig das Evangelium eigentlich für uns Christen ist. Denn das Evangelium hat viel mit unserer Nachfolge zu tun, mit unserem geistlichen Leben. Das Evangelium ist mehr als eine Botschaft, die Rettung bringt. Es bringt Rettung, ja. Es ist auch aber eine Botschaft, die unser Leben verändern möchte. Wir haben einen unschätzbaren Reichtum im Evangelium. Und deshalb muss diese Botschaft auch uns uns Christen immer wieder verkündet werden. Letzter Punkt, habe ich überschrieben, für Demütige wartet ein großer Lohn. Verse 9 bis 11, da schreibt der Paulus, darum hat ihn, also Jesus, Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Paulus sagt nicht, dass der Vater Jesus im Anschluss an seine Erniedrigung erhöht hat, sondern er sagt, darum. Also wie so ein logisches Prinzip, darum hat ihn Gott erhöht. Normalerweise haften Menschen, die ja von anderen Menschen gedemütigt werden, etwas Schmachvolles an. Sie werden bemitleidet, manchmal sogar verachtet, und oftmals fühlen sich diese Menschen so, dass immerfort in ihrem Leben eine Schande auf ihnen lastet. Bei Jesus ist es anders. Der erniedrigte, verachtete, geschändete Jesus, der im Gehorsam den Weg der Demut gegangen ist, wird erhöht. Gott ehrt Jesus in seiner Demut. Er wird erhöht. Und das hat auch etwas mit uns zu tun. Im Römerbrief schreibt Paulus, sind wir aber Kinder Gottes, so sind wir Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Mit anderen Worten, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, dann haben wir Anteil an allen Segnungen, die Jesus widerfahren. Also das Prinzip, dass die Demütigen von Gott erhöht werden, das greift auch bei uns. Jakobus 4, Vers 10 macht das deutlich. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Selbe Gedanke in 1. Petrus 5, Vers 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Es wird also eine Zeit geben, wo Gott die Menschen, die sich ihm gegenüber auch demütig erwiesen haben, erhöhen wird. Also, wir haben gesehen, dass wie auch Christus erhöht wurde, auch wir einmal von Gott erhöht werden. Und der Text sagt aber auch aus, dass dieser gedemütigte Christus, der erhöht wird, er wird erhöht, um sich alles untertan zu machen, sodass selbst seine Feinde seine Herrschaft anerkennen werden und sich ihm beugen werden. Und auch das hat etwas mit uns zu tun. Im Offenbarung Kapitel 20, also dieses Kapitel über das tausendjährige Reich, da steht Johannes vor dem Thron Gottes und er entfaltet in diesem Abschnitt das Millennium im Himmel und wie die Gläubigen, die aufgrund ihres Glaubens gelitten haben, mit Jesus regieren. Verse 4 bis 6. Kapitel 20 der Offenbarung, also da schreibt Paulus aus seiner Vision, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Also in dieser Vision, die Gläubigen, die für Christus gelitten haben, die erniedrigt wurden, die viel Leid erfahren haben, herrschen mit Jesus Christus, haben Anteil auch an seiner Herrschaft. Ja, ist es nicht eine große Ermutigung für uns, diesen Weg der Demut, der oft, der sehr schwer ist, schwer sein kann, im vollen Vertrauen und mit großer Zuversicht auch zu gehen? Der Weg der Demut ist auch ein sehr weiser Weg, weil er zum Ziel führt. Denn so heißt es in Sprüche 22, Vers 4, der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch ein Gebet sprechen und ja, bitte euch, euch dazu zu erheben. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dir nicht so schade warst, die himmlische Herrlichkeit des Vaters zu verlassen, um Mensch zu werden. Du bist Mensch geworden, um uns zu dienen. Und in deinem Dienst bist du immer gehorsam gewesen, hast den Willen des Vaters bis zuletzt erfüllt. Jesus Christus, wir danken dir, dass du so weit gegangen bist, dass du dich ans Kreuz hast schlagen lassen. Am Kreuz sehen wir, wie du dich als unschuldiges Opfer gegeben hast, um unsere Sünde zu tragen. Am Kreuz erkennen wir auch unsere Schuld, die du mit deinem Tod gesühnt hast. Das erfüllt uns mit tiefer Demut. Jesus Christus, hilf uns, immer mehr aus dieser Erkenntnis heraus anderen in Demut zu begegnen. Hilf uns, dass wir auf diese Weise mit unserem Leben deinem Namen Ehre bereiten. Amen.